Ist Bitcoin oder ist die künstliche Intelligenz die größte Revolution der nächsten Jahre? Genau darüber werden wir sprechen mit Sebastian Hennig. Schön, bist du bei uns im Podcast.
Danke für die Einladung erstmal.
Du bist für mich so der Hans Dampf in allen Gassen, sagt man es in Deutschland auch?
Ja, teilweise auch. Ja, so würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber ja.
Ja doch, wir haben uns ja kennengelernt auf einem Mastermind.
Genau.
Wo wir am Wochenende unterwegs waren. Und dann hast du mir so erzählt, was du alles machst. Du warst früh bei Bitcoin dabei. Du bist Profi-Pokerspieler gewesen oder immer noch?
Also ich spiele privat noch viel, aber nicht mehr für einen Lebensstil, sagen wir so.
Dann bist du Unternehmer, du hast mehrere Unternehmen in Deutschland, unter anderem ein stinknormales, in Anführungszeichen, Business. Du machst Merchandise, aber sehr, sehr interessant mit der künstlichen Intelligenz, komme ich nachher drauf. Ja. Gastrounternehmer.
Ja, also Gastrobeteiligungen.
Oder Beteiligungen. Du machst so viele Dinge. Super spannend und du bist ja auch sogar morgen bei uns auf dem Event. Sprichst zum Thema, wie man besser reisen kann mit Meilen. Das ist auch so ein Hobby von dir. Deshalb sage ich, du bist ja der Hans Dampf in allen Gassen für mich. Also positiv gemeint.
Ich verliere mich gerne im Rabbit Hole, nennen wir es so.
Und ich habe gedacht, hey, lass uns doch mal darüber sprechen, weil du weißt sehr, sehr viel über Bitcoin. Du weißt sehr, sehr viel generell über die Kryptowährung. Du weißt sehr, sehr viel über die künstliche Intelligenz. Und das sind ja zwei Themen, die eigentlich, ja, das ist so die Zukunft quasi.
Ja.
Dezentrales Finanz, künstliche Intelligenz. Ich würde aber mal sagen, wir beginnen zuerst mal mit dem Thema Bitcoin.
Ja.
Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, vielleicht auch von deiner Seite noch zwei, drei Worte, was du genau machst. Kommen wir nachher sowieso drauf, vielleicht auch noch zwei, drei Ergänzungen. Und dann erzähl uns doch mal, wie bist du zu diesem Thema Bitcoin gekommen?
Genau, also grundsätzlich glaube ich, Introduction war erstmal
soweit.
Genau, zu dem, wie dieser Aha-Moment war. Also ich erinnere mich noch ziemlich genau, ich habe damals in Innsbruck gewohnt und am Sonntag war so dieser typische Poker-Turniertag für mich. Da hat man dann immer 16 Turniere gleichzeitig gespielt an zwei Bildschirmen und man war einfach nur für sich selber. Und dann ist meistens so die Zeit so zwischen, sagen wir 16, 17 Uhr am Sonntag gestartet, dann bis tief in die Nacht, 5, 6 Uhr in der Früh. Und ich weiß nicht, ob du die Internetzeitschrift Wice, V-I-C-E noch kennst.
Doch, doch.
Genau. Und die hatten so eine technische Unterseite, die hat sich Motherboard Vice genannt.
Okay.
Und die hatte ich immer so auf Kurzweil, wenn mir dann langweilig war und ich nur noch einen Tisch gespielt habe, habe ich mir dann also die Tech-News durchgelesen. Und dann stand da, ist Ethereum der Bitcoin-Killer? Und dann dachte ich mir so, naja, okay, beides noch nicht so wirklich gehört. Ich hatte mal Geschichten aus der Pokerszene gehört, dass einer seinen Pokergewinn in Bitcoin gewechselt hat, damit er zurückfliegen konnte und keine Geldprobleme hatte. Aber dachte ich mir, okay, dann lese ich es mir mal durch. Und dann war es irgendwie so, das war Januar 2017. Was war Ethereum? 12, 13 Dollar. Und Bitcoin damals knapp unter 1000, ja. Und dann habe ich einfach meine Kreditkarte hergenommen. Es war dann 5.30 Uhr. Und dann habe ich meinen Coinbase-Account gemacht. So hat das damals angefangen. Und dann die nächsten Tage, Wochen, dann irgendwie war es auf einmal dann ganz schnell weit oben. Also wir sind dann irgendwie von 12 auf 40 bei Ethereum in kürzester Zeit gegangen. Und dann war es auch so, ich war ja schon immer, mein Hobby und mein Geldverdienen damals war Pokerspielen. Also es war sehr um Finanzen getrieben. Und dann haben wir gesagt, okay, ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sollte man sich mehr auseinandersetzen. Ja, und dann hat eine lange Zeit gefolgt, wo ich wirklich erstmal wahnsinnig viel Zeit in Research, Studying, Verständnis investiert habe, einfach weil es mich persönlich interessiert hat. Ich hatte gut Zeit und genau, so war der erste Aha-Moment, würde ich sagen.
Also du hast wirklich dazu mal vom Pokern gelebt, das war dein Leben quasi.
Also ich habe studiert und es war halt dann schon immer so, dass ich gesagt habe, ich wollte nie wirklich so hundertprozentig irgendwo beim Edeka an der Kasse oder so, wo ich mir gesagt habe, ich wollte immer irgendwie was machen, was für mich selber ist und wo ich auch über mein Glück sozusagen mitentscheiden kann. Und ich war immer gut mit Zahlen. Also ich habe mir einfach das irgendwie, hatte ich die gute Gabe, dass wenn ich Zahlen sehe, dass ich mir Zahlen schnell merken kann und dass ich Zahlen einfach schnell verstehe. Also viele sagen immer, Zahlen sind für sie Zahlen, für mich sind Zahlen Bilder, Themen im Kopf, einfach die zusammen funktionieren irgendwie. Und deswegen war Pokern so natural, okay, sofort wohlgefühlt. Ah ja, okay, der raised 17% seiner Hände. Naja, dann dreibette ich ihn eben, also dann erhöhe ich nochmal, weil dann foldet er ja, wenn er nur 17% spielt. Und deswegen war das dann relativ schnell in einem soliden Level, würde ich sagen, erfolgreich und gut davon leben zu können. Und heute bin ich froh, dass ich sagen muss, ich muss nicht mehr davon leben, weil ich nicht will, dass mein finanzielles Einkommen von 2 Karten abhängt. Das muss ich einfach sagen, bin ich froh, dass das mittlerweile anders ist.
Ja, genau. Und du bist ja jetzt mittlerweile sehr, sehr tief auch in diesem künstlichen Intelligenz-Thema drin, da kommen wir ja nachher dazu. Ja. Okay, also du hast was hast du überhaupt studiert?
Unternehmensführung und dann International Business Management, das aber dann nie beendet.
Okay.
Genau, dann
kam das Krypto. Kam das Poker-Thema, kamen die Kryptowährungen und so weiter, hast du gemerkt.
Genau.
Ah, okay. Hier kann ich ja Geld verdienen, das funktioniert mal, ich bin ziemlich gut mit Zahlen und so weiter.
Genau.
Wie ging es dann weiter?
Mai, dann haben wir Januar, Februar, März, wo dann noch relativ viel noch pokern war und dann ist es, Andreas Antonopoulos sagt dir sicherlich was.
Logisch.
Und der war in Zypern damals an der Universität Nikosia und da war so ein Blockchain-Kurs, den du belegen konntest. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann schreibe ich mich mal ein und mache da meine ECTS-Punkte. Mhm. Und dann war das eigentlich, muss ich sagen, super cool, weil da wurde dann jeden Freitag war dann eine Vorlesung und genau, dann hat man sich da so ein bisschen reingefuchst, sag ich mal, in das ganze Thema und dann auch wahnsinnig viel von der Verständnis dahinter, wie funktioniert, was ist SHA-256, wie funktioniert das Ganze, was ist ein Mempool, wie bewegt sich eine Transaktion, wie kannst du Transaction reverten etc. Also wirklich so von der technischen Verständnisseite her. Und dann, ich denke mal ähnlich, wie es jedem damals um die Zeit gegangen ist, es ist ja auch so nach oben gegangen, das muss man ja auch einfach sagen. Also ich denke mal, den ICO-Hype hat, ja, jeder damals war das so, okay, kneif mich mal, ist das real life? Genau, und dann war das natürlich damals eine super schöne Zeit. Und dann auch leider, muss ich auch sagen, ich war damals dann 26, 27, habe ich zu wenig auch finanzielles Verständnis gehabt. Das ist auch ein Punkt, wo ich heute sagen würde, was muss geändert werden? Finanzielle Schule einfach, es muss ein Fach in der Schule sein. Mhm. Und sonst, ne, ich bin hoch geflogen und dann nicht tief gefallen, aber ich hätte auch mal Gewinne mitnehmen können, man hätte sich mal vielleicht strategisch unterhalten können, wo siehst du dich in 5 Jahren? Geht das ewig so, dass alles für sich verzehnfacht? Damals habe ich gedacht, ja. Und jetzt einfach, glaube ich, bin ich jetzt, ich weiß gar nicht, der 4. Bullmarkt. Und jetzt geht man anders an die Sache ran.
Also das heißt ja eigentlich, 2017, dieser ICO-Hype, Bitcoin ging nach oben. Also ICO-Hype, Initial Coin Offering war ja Ethereum, oder? Da konnte jeder den Jesus-Coin, den Helikopter-Coin gab es, oder in der Nacht 40 Millionen hier und hier mal was und so. Und war schon eine geile Zeit. Also ja. Verrückt eigentlich. Also wenn du die Kurse anschaust, nicht was da alles passiert ist, aber egal. Auf jeden Fall, dann hast du effektiv quasi von deinen Investments gelebt, vom Pokern und hast einfach einen Teil auch investiert in weiterhin in die Kryptowährung. Das war eigentlich deine Situation.
Genau. Und ich muss auch sagen, also ich hatte eine super geringe Lebenshaltungskosten. Mhm. Also ich muss auch sagen, meine Family hat sich immer sehr gut um mich gesorgt. Ich hatte jetzt auch nicht während dem Studium die großen Sorgen, sage ich mal. Meine Eltern haben mich da immer auch finanziell unterstützt. Und deswegen war es eigentlich so, dass ich sagen konnte, naja, was ich jetzt beim Pokern gewinne, das kann ich auch irgendwie einsetzen. Ich hatte immer auch den Antrieb, was vielleicht nicht immer richtig ist, aber höher, schneller, weiter so. Das war schon immer so in mir drinnen, dass ich relativ viel, wenn wir jetzt zum Essen gehen, dann denke ich mir, wer ist der Servettenhersteller? Könnte man da draußen ein Geschäft machen? Ah ja, okay, krass, die haben hier KI-System, bei dem, welche Gerichte sie dir vorschlagen. Wie könnte man das selber implementieren? Mhm. Also ich war schon immer umtriebig, würde ich sagen. Sagt meine Freundin immer, ist das richtige Wort. Und damals eben genauso. Mhm. Also.
Aber du hast ja eigentlich Gewinne realisiert beim Pokern, hast du einfach in Bitcoin investiert, reinvestiert. Genau. Und warum hast du dann bei Bitcoin keine Gewinne mitgenommen? Was
das war so, ja, es war surreal. Also man muss auch sagen, es war ja damals noch nicht so richtig greifbar. Mhm. Was ist Bitcoin? Kann Bitcoin auch weggehen? Also ich meine, ich muss sagen, also ich bin Juni 2017, würde ich sagen, war ich mehr auf 4chan unterwegs und habe Chainlink-Memes gepostet, wenn Lambo, und ich erinnere mich doch, wo ich gesagt habe, wenn du 1000 Chainlinks hast, dann ist deine Familie 2030 finanziell abgesichert. So.
Schon zu Millionär, Multimillionär hochgerechnet.
Genau, oder? Dann haben wir wirklich, also weil ich auf 4chan gepostet habe, oder auf Reddit auch damals, und dann war es aber irgendwann auch so, muss ich sagen, warum ich so ein bisschen Krypto verlassen habe und warum ich auch Krypto ein bisschen persönlich enttäuscht war. Einfach meine persönliche Enttäuschung gegenüber Krypto, gegenüber das, was gepredigt worden ist, war auch einfach so, naja, so viel hat sich nicht bewegt. Also es war einfach so, diese ganzen ICO-Geschichten, wir können die Welt verändern, wir können, ich weiß noch, von dem Block One-Gründer damals gab es dann so eine App. Wir haben uns die runtergeladen, um dann in der realen Welt das einzusetzen. Ne, ich glaube, wir waren die einzigen drei Nutzer, so meine zwei Kumpels und ich. Mhm. Das Ding war, glaube ich, 200 Millionen bewertet wahrscheinlich. Und das war dann einfach so gleich auch die persönliche Enttäuschung. Und ich muss auch sagen, so ich habe immer das gerne mit Geschäfte gemacht, auch nicht mit Freunden einfach so, dass man halt sagt, so hey, was machst du gerade, wo investierst du? Und dann war es einfach so, dass Krypto ein Teil der Investmentstrategie geworden ist. Aber ich muss auch sagen, ich bin froh, dass es nicht nur solo Bitcoin ist, sondern ich würde sagen, es ist immer wichtig, sich zu diversifizieren und einfach mehrere Standbeine zu haben. So.
Also zu diversifizieren außerhalb von Kryptowährung meinst du, dass du genau. Halt so, weil diversifizieren innerhalb der Kryptowährung ist ja wieder genau, einfach, dass wir, das kurz geklärt haben. Okay, also das war dann so 2017, ICO-Hype von Ethereum, hast du viel mitgemacht.
Genau.
Schlussendlich dann ein bisschen enttäuscht kam der ganze Crash eigentlich.
2018, genau. Da
war genau.
Zwei, drei Coins, wo ich hatte, die dann irgendwie 99% natürlich Minus gemacht hatten. Und dann bin ich da gestanden und war auch, ganz ehrlich muss ich sagen, war nicht so richtig Business. Ich war ein Pokerspieler, ich war viel bei mir zu Hause. Ich habe mich viel in Jogginghose fortbewegt und war nicht so richtig selbstbewusst, sondern es war halt irgendwie so, es hat noch dieser komplette Schubs ins Unternehmerleben gefehlt. Und das hatte mein damaliger Businesspartner, also oder mein, der Mann, der mein Businesspartner bei MyMerch geworden ist, war schon ein erfolgreicher Unternehmer. Und es war damals irgendwie so, eine belanglose Konversation auf seiner Terrasse, wo wir über Krypto-Investments, ich hatte ihn dann damals versucht zu beraten, eine Bitcoin-Farm in Ägypten aufzumachen. Das ist da leider nie was geworden, im Nachhinein war es schlecht. Dann hat er irgendwann gesagt, so, naja, du bist ein super netter Mensch und du hast wirklich Lust, Business zu machen. So, was bräuchtest du denn, um ein Business mit mir zu machen? Und da bin ich dann erstmal da gestanden, so, ja, ich würde gerne ein Startkapital, ist Summe XY, ein Mentor, ein Auto und ein Gehalt haben. Und dann weiß ich noch, dann hat er gesagt, dann hat er mir einen Autoschlüssel hingeschmissen und hat gesagt, dann haben wir jetzt ein Business, oder? Und dann war es so, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, und so war CryptoGifts dann geboren. Und dann haben wir tatsächlich die ersten Merchandise-Artikel, also erst ein großer Werbeartikelhändler in Deutschland, einer der größten, die für normale Firmen, sage ich mal, deine Tasse, dann kommt ein Vertreter zu dir in der Firma, sagt, brauchst 500 Tassen, 300 Zollstöcke und 200 Fahnen. Ich schreibe das auf und verkaufe das und da dann einen Außendienst in ganz Deutschland gehabt. Deswegen waren wir da ganz gut vernetzt oder eher. Und dann haben wir angefangen, Krypto-Merchandise im Internet zu verkaufen, was so wirklich unser Einstieg war. Wir hatten Top-Produkte, wir hatten auch Flop-Produkte, also wenn ich heute zurückdenke an unsere 5000 Ledger-Garagen.
Ledger-Garage,
also. Genau, also damals war, ich hatte meine Coins immer auf dem Ledger und es war noch nicht so, dass ich sage, also ich habe gedacht, dass der Ledger viel intuitiver mehr genutzt wird und die Börsen, Binance ist damals ja erst aufgekommen, da waren die einfach nur nicht so stark und deswegen hatte ich mir gedacht, naja, jeder, also mein Verständnis war, jeder, der in Krypto ist, hat jeder einen Ledger und in Zukunft wird auch jeder einen Ledger haben. So, ich dachte, so Blue Chip Ledger, das wird die Firma und habe dann anhand von dem Ledger Nano S damals, glaube ich, war das noch, oder Ledger Nano, habe ich dann so eine Standsform bauen lassen, die man hier irgendwo an seinen Schreibtisch kleben konnte, dass man sein Ledger da drin parken konnte und dann wieder mit.
Also es ist eigentlich wie, du sitzt am Tisch, hier hast du die Tasse, die Untertasse für die Tasse quasi, die ist immer da, weil du trinkst ja jeden Tag, hast auch jeden Tag dein Ledger bei dir und entsprechend stellst du den hier so rein.
So war das für mich damals, genau.
Und das war die Ledger-Garage?
Genau.
Ah, okay.
Haben wir noch 4.980 Stück, glaube ich, von den 5.000.
Ah, wirklich?
Das hat sich leider nicht verkauft, aber wir haben halt überlegt, so, okay, was für neue Produkte können wir machen? Mhm. Also wir haben dann auch unser eigenes Save Your Seed Set gemacht mit Gravurstiften, haben wir dann normal, die anderen haben wir alle nur Platten gemacht und wir hatten dann so Sechskantstifte, die wir dann brüniert haben oder eloxiert, dass die schwarz werden. Und dann haben wir unsere Idee, naja, jetzt könntest du die in einem Tischbein verschwinden lassen, Oder zum Beispiel oben in der Tür irgendwo reinbohren und die dann reinstecken und niemand weiß, dass der da ist. So. Und haben das dann damals auch ganz gut verkauft. Und so war unser, so war auch mein Einstieg dann in den Merchandise-Bereich.
Ah, wirklich?
Genau, das war.
Das war wirklich über Bitcoin, über die Kryptowährung?
Genau. Ah, aus CryptoGifts ist dann MyMerch entstanden.
Ah.
Das war auch, ja, da kommen wir vielleicht dann später noch dazu. Klar. Aber das war auch eine ähnlich verrückte Geschichte, würde ich wahrscheinlich sagen.
Du hast ja vorher, wir sind hier kurz im Büro, hast du ja unser, ja, wir haben quasi Bilder, die wahrscheinlich nie aufgehängt werden, wie es so ist, oder die stehen dann rum, ja, irgendwann werden sie aufgehängt, aber ja, dann hast du ja auch so eine Story erzählt, oder, dass du, glaube ich, da was, das White Paper hast du auf Deutsch übersetzt und irgendwo drauf gedruckt oder irgendwie sowas und dann wolltest du es verkaufen und dann...
Genau, und dann war es ja das große Problem, naja, wolltest Facebook Werbung schalten oder wie vertreibt man jetzt Produkte im Internet, wenn... Also das Gute war ja, man muss ja sagen, Bitcoin, Ethereum, warum haben wir das damals gemacht? Naja, es gehört ja jedem. Das ist ja das Schöne an Bitcoin, deswegen hatten wir nie Markenrechtsprobleme. Mhm. Wir haben dann die Ethereum Foundation auch angeschrieben, haben dann gesagt, so, okay, dürfen wir das alles hernehmen? Dürfen wir daraus wirkliche Werbeartikel produzieren? Mhm. War völlig in Ordnung. Ähnlich war es bei Monero Dash, hatten wir noch angefragt. Das waren dann so unsere, die wir damals dann gebrandet haben. Mhm. Und... Genau, dann war ein Produkt auch ein Alu-Dibond-Platte fürs Büro oder für zu Hause mit dem Bitcoin-Whitepaper. Ja, im Nachhinein, glaube ich, war es wichtig für meinen Werdegang. Reich geworden sind wir damit nicht. Also ich glaube, ich war früher meiner Zeit.
Ich glaube, du warst zu früh. Wahrscheinlich kommt das Zeug alles wieder. Die Ledger-Garage hier, wenn die Leute jetzt zuhören, jetzt kriegt man die überhaupt noch bei euch? Irgendwie die 4.900 Dinge musst du bei deinem 3.000 Quadratmeter Office hier irgendwo hinten stehen.
Ja, ja. Es gibt wirklich einen Bereich, der ist nur Krypto-Gifts, die alten sagt, ich habe dann
hast auch, du immer noch?
Ja, ja, klar. Ich habe dann auch für die Save Your Seed Karten hatte ich so Gravurstifte, so elektronische. Naja, dann habe ich da einfach mal 500 Stück gekauft und jetzt habe ich noch, glaube ich, 200 Gravurstifte, die dann einfach übrig geblieben sind, die aber doch voll funktionsfähig und verpackt sind. Ja, so Überbleibsel sind dann immer da geblieben.
Sehr gut, sehr, sehr spannend. Okay, aber das Ganze war, wann war das, 2018, 2019?
Ja, 2018.
2018, genau. Also wirklich so in den Crash von den Kryptowährungen rein, hast du gemerkt, okay, alles nice, ich habe Erfahrung gemacht, passt so. Und dann kamst du zusammen mit deinem jetzigen Partner,
ist jetzt auch noch Geschäftspartner.
Okay, habt euch da getroffen, Merch-Erfahrung gesammelt hier mit den Kryptowährungen, ging ein bisschen nach hinten los und dann? Genau,
und dann war es ganz lustig, also die Story war dann so, dass wir eines Tages auf dem Weg von Prien nach Salzburg zum Pokern waren. Mhm. Der hat auch ganz gerne Poker gespielt, so hatten wir uns auch damals dann kennengelernt. Und dann war es, dass wir im Stau gestanden sind und wir dann ewig lange rumdiskutiert haben über, naja, wenn wir jetzt sagen, wenn die Produkte von Krypto im Internet verkauft werden können, wie könnten wir normale Werbeartikel im Internet verkaufen? Und dann habe ich gesagt, naja, es gibt ja hunderte Influencer und haben ihm dann eben ein paar gezeigt. Und dann für ihn war das, also der ist jetzt 52, war damals dann 45, also war jetzt nicht ganz so internetaffin oder mit dem ganzen Influencer-Gedöns. Und dann habe ich gesagt, ja, meinst du, das funktioniert wirklich? Ich sagte, ja klar, wir müssen es nur machen. Und dann sind wir an dem Tag von der Autobahn runtergefahren, zu ihm ins Haus gefahren und haben dann in der Nacht gesagt, wir schreiben jetzt einfach mal da 20 Influencer an.
Also wollen wir das machen? Das heißt, du hast gesagt, hey, Influencer, das ist das Ding, um Merchandise zu pushen quasi, oder die brauchen Merchandise?
Genau, also wir könnten einfach alle Artikel, die du bei dir in der Hauptfirma im Sortiment hast, die könnten wir einfach auch anstatt über einen Handelsvertreter, der zu einer Firma fährt, könnten wir die auch im Internet verkaufen lassen von Influencern.
Also sozusagen, ihr habt die Produkte, die Influencer finden oder sehen die Produkte und sagen, nee, gutes Zeugs.
Genau.
Und die promoten das eigentlich. Das ist so deine Idee gewesen dann.
Ja, war eher so, dass wir exklusiv für den Influencer dann das machen. Mhm. Wir bauen deinen Shop, wir produzieren deine Sachen, wir finanzieren deine Sachen vor und du musst einfach nur im Internet eine Story machen und sagen, hey, ich habe jetzt mein eigenes T-Shirt, ich habe jetzt meine eigene Powerbank oder ich habe jetzt was auch immer, in welcher Nische man dann war.
Und dann hat er gesagt, was zeigst du mir hier? Absoluter Quatsch. Was laberst du mich hier voll mit diesem Zeugs oder wie
war das? Ja, es war dann ganz lustig, weil unsere erste Nacht war dann wirklich so, wir haben dann über seine Firma dann damals noch E-Mails losgeschickt über Social Blade hieß die Seite, so eine Social Tracking Seite und haben uns da einfach Deutschland Influencer Top Leute genommen und haben dann einfach die per E-Mail angeschrieben. Und unser erster Influencer war dann Fritz Meinecke. weiß nicht, vielleicht sagt der dir was. Der ist mittlerweile, hat so Seven vs. Wild, so eine riesige Show, genau. Und das war unser erster Influencer.
Ah, okay.
Ist auch heute noch bei uns. Und der hatte damals 300.000 Follower. Ist jetzt, glaube ich, bei 3 Millionen. Und der schreibt am nächsten Tag wirklich zurück. Und dann schreibt er, ja, ich hätte grundsätzlich Interesse, ich suche eh gerade Merchandise.
Okay.
Dann wir so, wie? Das kann jetzt nicht sein. Wir hatten keine Firma, keine Idee. Ich hatte noch nie einen Online-Shop gebaut. Haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir jetzt Nägel mit Köpfen machen. Haben dann zum Fritz gesagt, super, komm doch morgen gerne nach München. Haben dem Zugticket von Magdeburg damals dann gekauft. Und hatten wir T-24 Stunden. Wir müssen uns jetzt das überlegen. Dann wir hatten noch nicht mal den Namen. Da weiß ich noch, sind wir am Küchentisch rumgelaufen und dann ich... Ja, wie nennen wir das jetzt? Und dann ich so, naja, My Müsli hat ja super funktioniert.
Ah,
also nennen wir es My Merch. So ganz einfach.
Easy. Ist alles mit 24, oder? Das funktioniert auch immer. Alles mit 24 hinten.
Genau.
Autoscout 24, Immobilien 24.
Und so war auch unsere Idee damals geboren, weil wir müssen ja wirklich sagen, so es war ja, My Merch hat ja auch gut gepasst, so weil es ist ja wirklich der Merchandise von denen gewesen. Mhm. Und hatten dann, es gab ja damals noch kein ChatGPT oder ähnliches und haben dann aus dem Internet versucht, Verträge rauszuziehen, wo wir dann sagen, so was müssen wir bei Provisionsverträgen beachten etc. Haben das dann in einem Word-Dokument zusammengefasst, sodass wir gesagt haben, der ist jetzt erstmal nied- und nagelfest für unsere Seite und haben uns dann wirklich am nächsten Tag mit Fritz in München getroffen. Und der Fritz hat gesagt, das klingt alles super, wir machen das jetzt. Und das war 6. Dezember 2019. Und 20. Februar, ich weiß es nicht mehr genau, war dann wirklich sein Online-Shop online.
Okay.
Und wir haben uns innerhalb von 3 Monaten dann beigebracht, wie funktioniert ein Online-Shop zu bauen, wie funktioniert ein E-Mail-Newsletter und das war dann auch wieder ein Rabbit-Hole, in dem man sich einfach verloren hat. Dann so war MyMerch dann sozusagen geboren.
Spannend. Also das heißt, dann war das Bitcoin-Krypto-Thema war vorbei, Pokern war wirklich so zum Hobby geworden und jetzt hast du hier ein Business sozusagen am Start.
Genau.
Wo du sagst, okay, jetzt bin ich diversifiziert quasi.
Genau. Und habe auch eine tägliche Aufgabe.
Genau.
Das muss ich auch sagen, war auch wichtig so, dass man sagt, dieses Aufstehen so, dieses so gemeinsam an einer größeren Sache arbeiten. Also das war, glaube ich, so das ganz tolle Gefühl, was wir dann auch hatten, weil es ja wirklich dann, also man muss ja auch sagen, Shopify hat es ja ganz gut gemacht, sondern es ist ja dann auch dieses direkte Feedback. Also ich muss sagen, so der, man sieht Geld auf dem Konto, man sieht auch meinen Pokergewinn etc. Aber das Gefühl, wo ich so, Mom, I made it, so, also war der Moment, als wir einen größeren Shop-Launch hatten in 2022 und wir so schnell Shopify-Bestellungen bekommen haben, dass mein Handy sich aufgehangen hat und ich es nicht mehr benutzen konnte, weil es nur noch ding, 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 ding.
Krass.
In einer, also das war so verrückt, so surreal, dass du das Handy einfach nur noch hingelegt hast. Und du konntest das nicht entsperren einfach. Weil gleichzeitig sind ja dann die PayPal-Benachrichtigungen reingekommen und die Shopify-Benachrichtigungen. Und dann war es so, du sitzt dann erstmal da und denkst du so, holy what.
Aber das ist über einen Influencer schlussendlich auch gekommen, nehme ich an.
Genau, also wir, alle Traffic-Quellen sind bei uns Solo der Influencer. Wir haben noch nie Geld für Werbung ausgegeben.
Okay, also das heißt, ihr habt da mit, wie hieß er nochmal?
Fritz Meinecke.
Fritz Meinecke, ja. Seven vs. Wild. Ich konnte das ehrlich gesagt, ich konnte das nicht bis vor 2-3 Wochen oder so. Wir waren im Urlaub.
Ja.
Und wir waren mit der zweiten Familie da. Und da war ein Junge dabei, der, also von uns in der Familie direkt, ja, oder? Und dann hat er so irgendeine Person erwähnt und so. Und der war jetzt bei Seven vs. Wild. Und ich so, what the hell, was ist das? Ja, hier, da bist du in der Wildnis, darfst, glaube ich, nur 7 Dinge mitnehmen.
Genau.
Und das ist irgendwie so ein Influencer. Genau. Und ich so, what the hell, was ist das? Wirklich vor 3 Wochen
ist,
oder so? Ja,
das ist,
okay, und das ist der hat
das. Das ist unser erster Influencer und genau, mit dem hat damals alles angefangen.
Okay. Ist der immer noch bei euch?
Ja.
Okay.
Muss man aber auch sagen, also Seven vs. Wild, glaube ich, wurde zwischenzeitlich, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber ich denke für einen hohen Millionenbetrag ist mittlerweile verkauft worden an Amazon oder eine Unterfirma von Amazon. Genau, ist jetzt in einer großen Produktionsfirma. Okay. Also es wird nicht mehr von ihm betrieben. Er ist auch nicht mehr dabei.
Okay.
Genau.
Okay, aber dann waren wir so 2019. Er kam da, erster Kunde.
Genau.
Und
Shopify-Erfahrungen.
Genau, erste, so ein bisschen die Erfahrung gesammelt und so weiter. Aber was macht, ihr seid mit seinen Produkten gestartet, also ein bisschen T-Shirt hier bedrucken, so klassisch, wie man es eigentlich kennt. Also ich jetzt so wirklich banal, als du mir das erzählt hast, komme ich ja nachher noch drauf, wie die künstliche Intelligenz hier mit reinspielt. Ja, ja. Du mir so gesagt hast, mach hier so Merchandise.
Ja.
Dann denke ich so, ah, okay, hier steht um. Hier unten haben wir so eine kleine Druckerei, ja, und die steckt ein bisschen hier, ja, so, nee, diese, also, diese Caps und so.
Ja.
Ich dachte, ja, Merchandise, wie kann man heutzutage noch Merchandise Geld verdienen? Ist ja hier China und Temu, ja, und weiß ich, was alles gibt, oder? Da kann man ja mittlerweile, ja, alles, ja, bestellen. Dann kommst du hier, ja doch, ist ziemlich ein.
Also Merchandise Business wird meiner Meinung nach auch wieder massiv steigen, weil wir wollen wo dazugehören.
Ja.
Also Zugehörigkeitsgefühl ist ein Riesenthema. Mhm. Also ich werde nie den Satz von einem, also von unserem größten Influencer jetzt vergessen, der zu mir mal gesagt hat, schau mal ganz ehrlich, du kommst jetzt nach München in eine neue Universität, du bist 23 Jahre alt, bist gerade hergezogen und es sind 1000 Menschen. Und unter diesen 1000 Menschen siehst du eine Person mit dem Jutebeutel, mit dem Logo von Mission Erde drauf, dann weißt du sofort, der hat die gleichen Grundwerte wie du und du hast sofort einen Buddy für die nächsten 3 Jahre in der Studienzeit.
Voll.
Und das ist so, der Satz ist wirklich bei mir hängen geblieben, einfach, würde ich jetzt dich zum Beispiel, also Bitcoin finde ich ein bisschen schwierig, dann jetzt im Nachhinein mit Merchandise rumzulaufen, weil da doch die Gefahr ist, dass einem was passiert, ist ja leider in unserer Welt so. Aber wenn ich dich sehen würde irgendwo und du hättest so ein kleines, verdecktes, Ton in Ton gesticktes Bitcoin-B, so, geil, coole Journey, oder?
Yeah,
so, es ist einfach, man hat sofort eine Verbindung.
Yeah.
Genau.
Aber wie ging es dann, erster Kunde, wie ging es dann bei euch weiter? Also dann habt ihr ein bisschen Merchandise gehabt, hier wahrscheinlich eben T-Shirts, was ihr alles wollt, genau, und so weiter. Genau. Das war also 2019.
Genau.
Und dann wie ging es dann weiter? Dann habt ihr da aufgrund von seinem Erfolg, habt ihr dann weitere Influencer gefunden?
Genau, akquiriert.
Also wirklich hier hardcore, hier angefragt, wir haben...
Kaltakquise, genau. E-Mail, okay. Einfach wirklich damals dann auf den ersten Messen gewesen, hat man eine Empfehlung mal bekommen. Und dann war es aber so, da hat es nicht so richtig Klick gemacht. Dann war es so, das sind jetzt gute kontinuierliche Sales, aber ich meine, er war damals noch nicht so übertrieben groß, wie er jetzt ist. Also jetzt ist er wirklich in der Top-Notch der deutschen Influencer-Szene. Und dann war es November 2019, ich weiß noch ganz genau, Grüße gehen raus an Estrich Baron, ist ein sehr guter Freund von mir, bei dem bin ich damals
auch... Das ist auch ein Influencer.
Nee, das ist ein großer Estrichbauer.
Ah, okay.
Genau, und bei dem bin ich damals auf der Couch gelegen in seinem Büro und habe gesagt, Trubi, ich weiß es nicht, ob er da kontinuierlich große Sales machen, ob es dieser Boom passieren kann. Und dann haben wir da diskutiert, dann am Abend habe ich gesagt, du, jetzt schauen wir mal, nächste Woche kommt ein neuer Influencer an den Start. Und dann gucken wir mal, war Ende des Jahres, schauen wir, wie das Jahr ausläuft. Und dann war dieser Boom. Und dann hat es auf einmal, haben wir dann in einer Woche, also der erste Tag, wir hatten 300 Hoodies vorproduziert bei dem damals. Die waren relativ aufwendig mit zweifachem Stick, hinten Druck, vorne Stick nochmal, hier was draufgestickt an der Seite. Und dann waren die 300 in 10 Minuten weg. Und dann haben wir einen Influencer angerufen und hat gesagt, ja, Leute, wir müssen es laufen lassen. Also wir lassen es jetzt einfach eine Woche online. Boah, da war dann auch erstmal so, okay, ja, klar, machen wir. Und dann haben wir in der Woche damals für über 300.000 Euro Merchandise verkauft. Und ich erinnere mich noch ganz genau, da bin ich dann wirklich jeden Tag mit 40 Hoodies in der Früh in die Stickerei gefahren und habe die dann abgeholt. Und bin jeden Tag hin und her gefahren und wir haben die Hoodies, glaube ich, bis zum, was war das, vielleicht 10., 12. November verkauft damals, vom 5. weg. Und ich habe den letzten Hoodie Anfang Februar dann den Kunden gesendet, weil es so lange gedauert hat für uns, die zu produzieren. Wir waren ja gar nicht darauf vorbereitet, auf diesen riesen Verkauf. Und dann weiß ich noch, dann stehst du halt dann auch am 10. Dezember da. Dann haben wir so... auf unserer Website haben wir dann so gesagt, so, okay, Tranche 1, Tranche 2, Tranche 3, wann die Fans dann damit rechnen können. Dann haben viele geschrieben, das war ein Weihnachtsgeschenk. Dann haben wir Fotos den Leuten dann nach Hause an die Adresse geschickt, damit sie wenigstens einen Gutschein hergeben konnten, weil klar, es waren dann enttäuschte Fans.
Logisch.
Ein Hoodie für 100 Euro gekauft und dann kommt der nicht zu Weihnachten, obwohl ich jetzt schon einen Monat gewartet habe. Toi, 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 ich glaube, wir hatten da vielleicht 3-5% an Leuten, die storniert haben. Aber ja, Ende Februar haben wir den letzten Hoodie von November versendet und dann ab dann ging es eigentlich nur noch konstant bergauf.
Aber ich habe da alles eigentlich, also von der Produktion her, das war alles noch so ein bisschen hier Stickerei da und so weiter, einfach genau, so
zusammengewürfelt.
Genau. Also
wir hatten ja, was war das damals, 25 Quadratmeter am Anfang, das nächste war dann irgendwie 100 Quadratmeter und ich weiß noch, wir haben dann 3 Millionen in Sales in dem 120 Quadratmeter, haben wir dann noch ein kleines Büro dann dazugenommen, haben wir dann auf 120 Quadratmeter abgewickelt und dann war es dann schon so, in der Hauptsaison hat es keine Herrentoilette mehr gegeben, weil die mit Paletten vollgestanden ist, da hat sich dann alles getürmt und dann haben wir endlich zum Glück, das war dann Februar 23, haben wir dann unser jetziges Office gefunden und haben jetzt dann Anfang diesen Jahres die Gebäude da übernommen und haben jetzt, glaube ich, knapp 2.500 Quadratmeter Produktion und Versand und 400 und ein bisschen was Bürofläche, Fotostudio, Showroom, genau.
Okay, zwischen diesen 23 und 19 lag ja nochmal im Bullenmarkt.
Genau, also ich war damals der Itzi im Dojo, das war vom Korean Jew, ich weiß nicht, ob der da was sagt, der koreanische Jude, das ist ein ganz großer Twitter-Account.
Okay.
Und der hatte damals das Dojo. Und
was ist das?
Das Dojo war ein Discord-Server.
Ah, okay.
Ich denke mal sogar damals, glaube ich, einer der größten. Mhm. Und genau, da bin ich dann jetzt ein Lifetime-Member-Value, weil wir damals einfach coole Sachen gemacht haben. So, wir sind dann so 2020, 2021, haben wir halt zum Beispiel, wir haben dann Frontrunning-Bots gebaut und haben dann Transaktionen mit Mempool abgefangen, um zu schauen, von Accounts, die gut funktioniert haben, haben wir dann die Ethereum-Accounts verfolgt und haben dann geschaut, so okay, wenn er verkauft, dann verkaufen wir auch aus dem, also da waren die ersten Rug-Pulls dann, und haben dann versucht, damals so mit Discord-Automatisierungen die zu jagen praktisch.
Okay, also das heißt, du hast eigentlich ein Business gestartet,
genau,
das eigentlich ganz gut anlief und dann plötzlich explodierte. Und parallel dazu dachtest du noch, ja, ich baue hier noch weiteres Zeugs mit irgendwelchen Automatisierungen, mit irgendwelchen Algorithmen, genau, die irgendwie in den Kryptowelt, ja, gewisse Strategien umsetzen, damit du halt da noch zusätzlich Geld verdienst.
Und das, einfach, das hat mir Spaß gemacht. Also so, ich bin dann irgendwann um 5 nach Hause gegangen aus der Arbeit und dann hieß es ab ins Dojo. Und aber auch so, muss ich wirklich sagen, so im Nachhinein war das einfach eine echt schöne Geschichte. So, also wir waren damals Stillman, Bitmonk, Quantum, Junkfood, die habe ich alle im realen Leben noch gar nie gesehen und man war aber auf einmal...
Ich muss kurz sagen, was ist das?
Das waren die Namen von denen im Internet. Ja, Entschuldigung. Ja,
einfach, dass die Leute das verstehen. Genau. Was ist jetzt das hier?
Das waren deren Namen auf diesem Discord-Server und ich war eben Itzi. Und wir haben uns da jeden Tag stundenlang getroffen und einfach ausgetauscht über neue... Jeder hatte so seine Stärken. Dann gab es jeden Sonntag einen Call, wo wir gemeinsam Informationen ausgetauscht haben. Und dann war damals, war das April oder März 21, war Zeppelin Finance kam da raus. Und die sind wir gemeinsam von 40.000 auf 104 Millionen Market Cap gemeinsam geritten in 11 Tagen. Und dann haben wir gesagt, so, boah, crazy Leute, so, wir müssen uns eigentlich im realen Leben treffen. Und dann ist ein Teil der Truppe, ist dann wirklich im realen Leben nach Mallorca geflogen. Und wir haben uns dann in Mallorca, habe ich dann Bitmonk zum ersten Mal getroffen. Und genau, war dann so verrückt, dass man sich nach all den Jahren irgendwie, wo man wahnsinnig Stunden über Stunden im Internet verbracht hatte, dann im realen Leben gesehen hat. Und heute sind wir auch noch alle sehr, sehr gut befreundet. Die einen oder anderen haben natürlich dann sich aus der Gruppe einfach entfernt und hört man jetzt nichts mehr, aber es sind trotzdem schöne Freundschaften noch entstanden, wo man sich immer mal wieder schreibt.
War das auch so Corona-Zeit halt? Genau. Viel, viel Zeit, viel, was macht man, etc. Genau. Wie war denn das Business bei euch war wahrscheinlich schwierig in dieser Zeit, gehe ich mal von aus, oder
nicht? Nee, uns hat es eigentlich gar nicht betroffen, wir durften immer weiterarbeiten, weil wir einen Online-Shop-Betrieb hatten und Online-Shop war ja dementsprechend, also wir mussten jeden Tag in der Früh testen, die Mitarbeiter damals, und wir durften aber ganz normal wegen Internetversandhandel durfte in Deutschland offen bleiben.
Okay.
Das war unser Vorteil
damals. Aber euer Business ist nicht weggebrochen?
Gar nicht.
Also, okay.
Also wir haben eher mit dem Boom im Online-Business mitgenommen. Okay. Das war für uns, Influencer sind gestiegen, Klickzahlen, Seven vs. Wild, die erste Staffel war sicherlich so erfolgreich, weil es in einer Phase der Corona-Zeit, also ich glaube, es gab viele Leute, die sich Seven vs. Wild irgendwie am Handy dann mit anderen Leuten telefoniert haben und sich das gemeinsam die Live-Premiere dann angeschaut haben.
Ja. Ah, okay. Okay, aber das war eigentlich Business, boomte, Influencer nahmen zu. Und dann war wirklich dieses Dojo, eben dieser virtuelle Raum quasi, wo ihr euch getroffen habt, von diesem Influencer, der was, koreanische Jude?
Ganz hieß, genau,
oder Korean Jew Trader. Der diesen Zugang verkauft hat und du hast das abgefeiert quasi mit der Truppe und ich habe da Analysen gefahren und Algorithmen und weiß ich was. Das war wirklich so just for fun Hobby. Ja. Was aber am Schluss eigentlich da endete, dass ihr ein Investment fundet, oder gefunden habt, genau. Was ziemlich ordentlich durch die Decke ging.
Genau, was auch super krass war, war, wenn ich jetzt heute damals meine Wallets noch, ich hatte dann irgendwie, weiß ich nicht, 140 Ethereum-Wallets, weil wir haben dann Airdrop-Jagden gemacht, natürlich, klar, ich meine, kannst dir vorstellen, als der Uniswap-Airdrop rausgekommen ist, ich glaube, es war September irgendwann, war ich in der Arbeit, habe ich gesagt, Leute, da war es dann 9 in der Früh, hier ist mein Schlüssel, gehe jetzt nach Hause und feiere mein ganzes Wochenende durch, weil ich habe so ungefähr auf zig Wallets bekommen. Genau, deswegen, das war, klar, das hat man alles gemeinsam durchgemacht. Oder als Elon Musk Bitcoin getwittert hatte, so, dann auf einmal schießt er von 30 auf 38 oder was das damals war. Und es war so sofort im Dojo, alle Alert, Alert. Coole Zeit einfach, ja, muss ich wirklich sagen.
Ah, heftig. Hast du dann aber mal ein bisschen Gewinne mitgenommen, im zweiten Bullenmarkt zumindest?
Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich habe dann auch viel einfach in der realen Welt investiert. Ja. Auch viel, würde ich sagen, also ich bin so ein Mensch, ich will nicht zu viel Risiko gehen, sondern ich würde jetzt eher schon sagen, also jetzt zum Beispiel retroperspektivisch würde ich sagen, hat Sinn gemacht, damals so viele Ethereum-Coins hinterher zu jagen. Wenn ich auf fees.wtf, kennst du ja sicherlich auch, schau, ich glaube, dann habe ich bei dem einen Wallet über 100 Ethereum nur an Transaction Fees ausgegeben, wo du halt im Nachhinein sagst, so, boah, was ist denn eigentlich aus dem, also so, müsste man mal analysieren, ob das wirklich so gewinnbringend war, ich, genau. Nee,
ich würde nicht.
Ich denke auch nicht, also es wäre einfach, buy and hold wäre auch nicht schlecht gewesen, ja, ne? Ja. Von dem her sicherlich ein Teil overtraded, dann FTX auch betroffen gewesen, klar, aber jetzt nicht mit einem Riesenteil, aber trotzdem einfach so, wo man sagt, so, boah, da war dann immer so, ein bisschen weniger positive Krypto-Stimmung und dann auch das Dojo irgendwann abgeflaut. Dann ich einfach auch, nennen wir es mal, erwachsener geworden, sage ich mal, mehr Business, mehr Unternehmertum, dann andere Investitionen gefahren und jetzt einfach ein Hodler.
Sehr schön.
Am Ende vom Tag.
Okay, dann hast du mal Gewinne mitgenommen. Wir kommen sicherlich noch drauf. Du hast sicherlich noch 2, 3 Tipps für die Zukunft. Mal schauen, oder wie die Leute so ein bisschen reagieren sollen. Jedenfalls, Pokern waren immer noch im Spiel, jetzt hast du Gewinne mitgenommen. Ja. Business ist to the moon quasi auch, hast dann in der realen Welt auch reinvestiert. Wie ging es dann weiter? Das war ja dann so 2022, 2023, genau. So
eine Drehung. Also 2022 hatten wir ein sehr gutes Jahr in der Firma. Haben dann, weiß ich noch auch noch, war ich im Dezember bei meinem, also einem sehr engen Familienfreund und meinem jetzigen Geschäftspartner auch in den Gastronomien. Der ist ein Großgastronom in München. Weiß ich noch, da hatte ich da damals leider eine Trennung und war dann wie ein Häufchen Elend, habe ich gesagt, Max, was mache ich denn jetzt? Und er hat gesagt, du, such dir einfach eine Gastronomie aus, dann finden wir einen Deal. Und dann auch um den letzten Preis haben wir dann auch gepokert.
Also wie heißt, such dir eine Gastrohaus.
Genau, such dir einfach eine Beteiligung aus, die du gerne haben
würdest. Also er hatte verschiedene Gastrounternehmen.
Genau.
Und er meinte sozusagen, ah, hier, ich helfe dir jetzt quasi, ich.
Und dann war die Essenz von ihm, dass er gesagt hat, naja, wenn du jetzt dann gehst du ein bisschen raus, kommst ein bisschen nach München, ist auch, muss man dann sagen, wenn man sagt, das ist, oder man hat einen Teil von diesem Laden, dann ist es, ja, imponiert natürlich, man kriegt ein bisschen Selbstvertrauen und dann war das so, dass man gesagt hat, das hat einfach damals einen guten Match gerade zu meiner damaligen Lebensphase gegeben.
Okay, also dann kam eigentlich zu all dem Business, die du hattest, kam noch das Gastro-Thema dazu.
Genau.
Okay, wieso nicht?
Das war, genau, das war, also ich muss auch sagen, also Max leitet die immer als Geschäftsführer und ist da auch wirklich jeden Tag in allen Läden vor Ort sozusagen und für mich war es eher, hey, wir sehen uns jedes Wochenende, wir können mehr über die Themen quatschen. Wir waren damals, also wir hatten schon immer gemeinsame Urlaube oder gemeinsame Pokertrips und so war das einfach dann nur noch eine Vertiefung.
Also das heißt, die Läden, das heißt, es sind Restaurants oder?
Restaurants, oder? Bars, eine Systemgastronomie.
Okay.
Genau, und so 2 kleinere Cafés. Genau, und jetzt habe ich 4 Beteiligungen aktuell. Und ja, es.
Du hast mir auch ein paar wilde Stories erzählt da am Wochenende, weil wir waren von München Oktoberfest, was da abläuft und so. Da schon wild, aber ich glaube, das würde jetzt hier das Video sprengen.
Ja, es ist also wirklich München Gastro ist auch ein eigenes, oder allgemein Gastronomie, glaube ich, ist ein eigenes Thema, ja.
Okay, also ich jetzt persönlich schon mal so, okay, Merchandise. Boah, wer baut ein Business im Merchandise? So gefühlt jetzt, oder? Aus Nichtsversteher in diesem Business. Kann man damit Geld verdienen? Du zeigst mir ja, dann Gastro, schwieriges Thema aus meiner Sicht.
kann ich nur so zurückgeben. Ich hoffe, dass die Gastrosteuer jetzt fällt in Deutschland und wir von 19% auf 7% runtergehen für Speisen. Es wird dem Innenstadtsterben und den Gastronomien einfach sehr, sehr gut tun. Also muss man wirklich sagen,
okay.
Es ist einfach, also für Gastronomien wird es immer schwieriger. Also ich meine, wie viel willst du noch für einen Schnitzel oder wie viel willst du für noch für eine Cola oder ein Bier bezahlen irgendwo? Also ich werde es nie vergessen, wo ich auch mit Flo Kössler viel drüber geredet habe. Also wenn wir Deutschen nicht verstehen, dass eine Inflation gerade mit einer Geschwindigkeit kommt, dass man sich nicht vorstellen kann, dann geh einmal zum Essen.
Geh essen, ja, definitiv.
Dann weißt du, was Inflation ist.
Ja, aber du hast so ein bisschen einen Hang zu speziellen Business.
Ja, 100%.
Das kommt so ein bisschen bei mir, ja. Oder? Wo nicht jeder sagt, okay, da gehe ich jetzt hin, sondern du suchst so den harten Weg quasi. Aber du drehst das doch dann ins Positive und das auch mit My Merch. Du hast mir auch erzählt, dass du sehr, sehr viel mit künstlicher Intelligenz da machst. Ja. Du hast mir erzählt, ihr habt KI, also künstliche Intelligenz, Influencer. Ist das richtig?
Genau, also das versuchen wir natürlich aufzubauen über die Zeit.
Ja, da musst du mal ein bisschen abholen. Was ist da der nächste Evolutionsschritt?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, ist es zum Beispiel so, dass wir nehmen, wenn wir jetzt sagen, es gibt den Influencer, es gibt eine Bewegung. Sagen wir jetzt einfach mal Bewegung XY, nennen wir es Nachhaltigkeit, grüne Erde, was auch immer. Und da ist es ja so, es ist immer von Menschen abhängig. Und jetzt theoretisch könnte man aber auch sagen, dass diese KI-Influencer oder künstlich generierte Cartoon-Figuren etc. in der Zukunft natürlich immer mehr an Marktpotenzial annehmen, weil sie einfach unabhängig sind, weil sie gesteuert werden können und weil sie natürlich auch unendlich viel Content produzieren können. Von dem her, glaube ich, ist es gerade schon, dass man sagt, man wird immer noch ein Zugpferd in der realen Welt brauchen, aber diese Geschichten außenrum, ich denke immer, ich bringe immer das Beispiel von Paw Patrol, sagt er vielleicht, genau, und ja, Paw Patrol könnte man auch eben, wieso kann es nicht Paw Patrol für die nachhaltige Erde geben, wieso kann es nicht Paw Patrol geben, die erzählen, wie funktioniert unser Wald, oder einfach für diese ganzen Themen könnte man diese einzelnen Influencer aufstellen, wo man sagen muss, ich bin sehr gespannt, wie die sozialen Medien darauf reagieren, über KI-generierten Content, also im Mai 25 war das erste Mal mehr Content online kreiert worden von KIs als menschlicher Content. Also mehr als 50% war KI-generierter Content, ja. Dazu zählt also
auf welchen Plattformen?
Auf TikTok, denke ich mal. Aber ich glaube, es war sogar overall dann. Also auf TikTok auf jeden Fall. Weil du musst aber auch sehen, es ist ja so, wir unterhalten uns jetzt und danach geht ein Clipper hin und sagt mit Opus Clip zum Beispiel, genau,
füge
mir das zusammen.
Ah, okay, genau. Dann einfach, dass Tools sozusagen verwendet werden, um die Inhalte auch mit KI natürlich zu optimieren, zu ergänzen,
zu schneiden, whatever. Was auch immer.
Ja. Genau. Ah, okay, aber nicht per se, dass jetzt neue Influencer, also für alle, die nicht wissen, was Paw Patrol ist, das sind ja die kleinen Hunde hier.
Genau. Comicfiguren, genau.
Ja, genau. Gab ja auch Kinofilme, also wir haben auch Kids und ja, die fanden das auch mega. Jetzt ganz langsam, glaube ich, ja, immer noch so ein bisschen, aber okay. Aber dann ging es jetzt effektiv nicht darum, dass overall über die Hälfte quasi Künstler sind, die mit einer KI, mit einer künstlichen
Intelligenz mit Hilfe von KI erstellter Content. Okay. Ich denke, dass auch ein großes Thema wird. Also, weil es heißt ja immer, weil du auch am Anfang gesagt hast, ist der KI-Hype. Also, ich denke meiner Meinung nach, KI ist super essentiell für unser Leben. Alles wird sich verändern. Also, es verändert sich gerade schon alles. Es verändert sich, wie wir suchen. Es verändert sich, wie wir einen Urlaub buchen. Es verändert sich, wie wir Investmententscheidungen treffen. Also, wir haben ja auf einmal, ich hatte einen KI-Schulungsmenschen bei mir in der Firma und der hat auch gesagt, also ich erinnere mich noch, es war ein Gespräch, wo...
Also jemand wollte von dir eine Schulung?
Also nee, wir hatten bei uns in der Firma eine Schulung für unsere Mitarbeiter.
Ah, okay.
Genau so. Und dann war meine COO damals da gesessen und dann hat sie so ein bisschen gesagt, ja, die KI kann das nicht so richtig abbilden, was ich mache und das wird Jahre dauern. Und dann hat der damalige Herr dann relativ selbstbewusst gesagt, naja, also... Hier sitzt ein kleiner David, wenn ich den frag, dann kann ich deinen Job innerhalb von 3 Monaten ablösen und ich mache ihn besser als du. Und dann war es halt wirklich so, der hat es mit einem Selbstbewusstsein gesagt, dass wir da alle erstarrt sind. Und dann war das auch so, was bei uns so ein bisschen diesen KI-Hype ausgelöst hat. 6 Monate oder 8 Monate später würde ich jetzt sagen, es ist eine Automatisierung, ist das A und O. Und KI ist nur, also ich würde sagen, sagen wir mal, es gibt einen 10-Punkte-Plan, wo ich sage, von Content-Idea bis zu einem fertigen, geposteten Content, dann ist es Automatisierung, 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 eine KI spielt mit rein, Automatisierung, Automatisierung, Automatisierung. Also ich denke, das Thema Automatisierung ist eigentlich das, über was wir uns in den nächsten ein, zwei Jahren unterhalten, und die KI ist ein Teil davon, die wahnsinnig wichtig ist, weil die Creative jetzt reinbringt etc. Aber das, was, es ist ja eigentlich schön, E-Mail kommt rein, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das, es landet in ChatGPT, es wird dazu ein Text formuliert und danach passiert das, es wird wieder eine E-Mail rausgesendet oder ein automatisches Angebot. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin eher im Automatisierungshype anstatt im KI-Hype, aber klar, ich glaube, beides ist sehr ähnlich. Aber
kannst du das ein bisschen breiter noch fassen? Mhm. Was ist wirklich aus deiner Sicht auch realistisch? Wie gesagt, die Leute haben immer Angst, künstliche Intelligenz, wie gesagt, hier kommt der Roboter ums Eck und auf Social Media sind alles nur noch KI-Typen, Frauen unterwegs und morgen ist mein Job weg und so weiter, oder? Was geht aus deiner Sicht? Was ist wirklich realistisch? Was wird umgesetzt? Also gesagt, Automatisierung. Was ist wirklich aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung Spielwiese?
Also ich glaube, dass es in jeder Branche wird es zum Einsatz kommen. Also ich denke mal, ob es jetzt zum Beispiel eine Floristin ist, die viel mit Handwerk hat, einen Blumenkranz zu machen, da wird die Robotics 10 Jahre meiner Meinung nach dauern, wenn nicht sogar länger, um das schön zu automatisieren und auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Aber einen Beratungsbot auf der Internetseite der Dame zu haben, die Floristin ist, die dann sagt, hey, meine Frage ist zum Beispiel, ich bräuchte einen Kranz für Beerdigungen. Und dann kommen 10 Fragen von der KI. Daraus wird dann automatisch eine Zusammenfassung gemacht. Die wird zum Beispiel dann an die Floristin gesendet. Und die Floristin kann daraufhin genau ein digitales Bild mit ChatGPT erstellen. Stellst du dir das so vor? Und dann kann ich das, während vielleicht ich in WhatsApp bin, beantworten. Und innerhalb von, sagen wir mal, 5 Minuten habe ich an eine Anfrage gestartet, bis hin zu, ich habe ein digitales Mockup und die, nicht die Verwechslungen, aber die Ungereimtheiten werden dadurch viel geringer. Und das wäre jetzt zum Beispiel in einem Bereich, wo es einfach nicht modern ist. Also Floristik, würde ich sagen, ist ein Handwerksbetrieb.
Genau. Aber ich höre jetzt schon die Gedanken der Floristin und sage, ja, klingt ja nett.
Ja.
Wie setze ich das jetzt um? Das kommt doch nicht. Also für die meisten ist ja Digitalisierung immer noch, ja, ich benutze Facebook und ich habe keinen Drucker mehr und druck alles aus, sondern ich habe jetzt ein PDF, das ich ablege. Das ist nur, oder das höchste der Gefühle.
Aber ich muss auch sagen, also ich glaube, wir haben in Deutschland auch ein großes Thema mit Unternehmensnachfolge im Allgemeinen. Also ich glaube, man muss sich auch damit auseinandersetzen, dass man sagt, in jedem Betrieb sollte eigentlich ein Azubi oder ein Werkstudent eingesetzt werden können, der sich für Automatisierung oder für Digitalisierung einsetzt. Und ein Freund von mir hat eine relativ erfolgreiche Startup, Prompting Birds nennt sich das. Die machen diese ganzen KI-Schulungen, die bei uns in Deutschland von der Regierung gefördert werden, ich habe Angestellte und theoretisch könnte es sein, dass ich diese Angestellte entlassen muss, aber ich kann ihr eine Umschulungsmaßnahme anbieten, wird staatlich gefördert zu, glaube ich, 90% vom Gehalt für 6 Monate bei einer Vollzeitstelle. Und danach wird die wirklich an die Hand genommen mit, da gibt es dann viele Schulungsunternehmen, die sagt, hey, baue mir einen professionellen LinkedIn-Account für mein Unternehmen auf mit Automatisierungen. Mhm. Also da muss ich sagen, das sollte jedes Unternehmen meiner Meinung nach nutzen, weil es einfach gefördert wird und es super essentiell ist. Und ich glaube auch, dass einfach unsere Welt sich auf Steroiden befindet. Also es wird alles schneller. Also die Entwicklungssprünge werden viel schneller. Die was als nächstes passiert, wird viel, viel schneller. Die Zusammenkunft von KIs oder von Agents, die miteinander sprechen werden, werden viel, viel schneller. Und wenn man nicht offen für Neues ist, dann bleibt man vielleicht nicht sofort auf der Strecke, aber es wird einfach, die Sales werden zurückgehen und es werden mehr Monopole in Ortschaften, mehr Monopolen in Städte und dann wird es auch vielleicht mehr Monopole in Ländern geben, weil einfach die Apps oder die einzelnen Handwerker oder was auch immer viel, viel stärker werden, wenn sie KI einsetzen und wenn sie diesen Automatisierungsweg gehen.
Wie merkst du denn, wie hat sich jetzt euer Business verändert? Du hast ja das Zeugs quasi alles selbst auch beigebracht, oder?
Ja.
Du bist so affin dafür, haben wir gehört. Hast die Bots gebaut dort mal für die Krypto-Investments und so weiter. Du bist auch ein bisschen tech-affin. Das interessiert dich. Du hast mir auch gesagt, du stehst morgens gerne früh auf und dann machst du ein bisschen KI und so diese Themen, oder?
Genau.
Hast du da ein Beispiel ganz konkret, wie das bei euch im Unternehmen schlussendlich auch etwas verändert hat?
Also ich muss zum Beispiel sagen, ist es, glaube ich, also wir hatten öfters Diskussionen, wie ist es mit Grafik? Also, weil dadurch ist es ja, also das, die Idee einer Grafikerin ist ja zu sagen, so, es ist meine Idee, die ich umsetze und es ist was, was ich schaffe. Jetzt hat Adobe das damals aber, ich weiß nicht, ob du den Aktienkurs beobachtet hast, ja ganz schlau gemacht. Ich glaube, waren die Nutzungsvereinbarungen 2011 oder 2012, wo sie gesagt haben, naja, alles, was in Adobe geschaffen wird, in Photoshop, Lightroom etc., da sichern wir uns die Rechte drauf, dass wir damit unsere KI trainieren dürfen. Ah, ja. Genau.
Okay. So Klassiker.
Super smart gedacht damals. Und jetzt ist halt heute schon so, dass ich kritische Stimmen höre, naja, wir erstellen das nicht mit einer KI, weil das ist ja genau das so, was eigentlich das Schöne, das Menschliche rausnimmt. Deswegen, da waren es eher tendenziell negativere Beispiele für, wie wird es bei uns im Unternehmen auch angenommen. Das, wo es natürlich super hilft, ist, zum Beispiel habe ich einen, also habe jetzt gerade angefangen, eine LinkedIn-Präsenz aufzubauen. Und da ist es dann einfach so, dass wir einen Custom-GPT gebaut haben, wo wir gesagt haben, hey, das sind die 10 Accounts, die machen das gut, die haben den richtigen Schreibstil, lerne anhand von deren Schreibstil, wie muss ein LinkedIn-Post aufgebaut sein. Hier ist meine Tonalität, wie ich gerne spreche, welche Wörter ich gerne benutze. Und jetzt wird da nur noch reingepostet, Thema, heute war Thema Apfelpapier dran, aus alten Apfelresten machen wir ganz Postkarten. Und dann war das so, dass wir gesagt haben, okay, schreib mir einen Text oder einen LinkedIn-Beitrag zu Apfelpapier, der immer den gleichen Aufbau dann hat und ich füge dann im Endeffekt nur noch ein Foto oder ein Video hinzu. Sowas ist zum Beispiel, was wahrscheinlich immer mehr automatisiert werden kann. Dann haben wir jetzt seit 4 Monaten haben wir Notion bei uns implementiert. Das ist ein wirklicher Arbeitsextra. Notion ist ein Projektmanagement-Tool mit gleichzeitigem Unternehmens-Wikipedia. Und Notion hat eine interne KI, die Notion-KI, da kannst du dann auswählen, ob du die Claude-KI nimmst oder ChatGPT-KI. Und es ist so, alle unsere Wissen, also wir nennen das immer so Brain-Dumps, die wir dann reinposten, wie zum Beispiel, was passiert, wenn der Postbote bei uns klingelt und die Adresse sucht. Dann, wenn ein neuer Mitarbeiter reinkommt, der weiß ja diese Information nicht, die wir aus den Jahren davor wissen. Ne? Und deswegen haben wir immer alles, was uns gerade einfällt, was in unserem Unternehmen passiert, schreiben wir dazu rein, haben zu jedem Influencer Daten reingepostet und jetzt kannst du diese KI einfach fragen. Also ich könnte jetzt an mein Handy gehen und könnte sagen, hey, ich brauche einen Produkttext für XY oder was muss ich machen, wenn ich einen Großbrief versenden will in die Schweiz? Dann steht da, hey, Sebastian, vielen Dank für deine Frage. Das sind alle Informationen, die brauchst du zu diesem Großbrief, falls du nicht weiterkommst. Das ist dein Vorgesetzter, der ist in einem Unternehmen zuständig. Schau dir hier den Wikipedia-Eintrag an, lese es nochmal sicherheitshalber genau nach. Mach eine kleine Checkliste, die habe ich dir schon vorbereitet. Dann kannst du den Großbrief senden.
Nice.
Da ist es super gut einsetzbar und da wird es auch mehr werden.
Okay, also ein bisschen zusammengefasst. Ihr habt immer noch ein stinknormales Business im Output, im Sinne von, da kommen Merchandise raus, aber ihr macht halt mittlerweile gefühlt jedes Merch.
Ja,
jedes Merchandise, was man haben will, macht ihr. Du hast vorher gerade die Äpfel erwähnt. Ja, finde ich jetzt ein spannendes Ding. Ich glaube, ja, habe ich es auch noch nie gehört. Aber bei euch kriegt man alles an Merchandise, egal was man will, wie, wo, was, wohin, alles.
Also wir haben von positiven Affirmationskarten für aufwachsende Kinder mit Blindenschrift über Bücher aus Apfelpapier, über ein Birding-Booklet, wo...
bis zur Ledger-Garage noch.
Bis zur Ledger-Garage. dann zum Beispiel, wir haben den größten deutschen Schatzsuch-Influencer unter Vertrag.
Okay.
Über 500 oder ich glaube 600.000 Menschen mittlerweile folgen dem. Und dann haben wir ein Schatzsuch-Set gemacht. Naja, dann dachte ich mir, ich habe selber noch nie gesondelt. Und dann haben wir eine kleine Dose gemacht, wo man die Münze reintun kann, hatten dann Restaurationsstifte, wo man dann anhand aus welchem Material die Münze ist, das direkt behandelt hatte, damit das dann da richtig reingetan werden kann.
Also ist nicht,
das ist auch Merchandise.
Ist, ja. Genau, ist nicht einfach nur ihr T-Shirt-Logo drauf und fertig.
Das geht weit drüber hinaus.
Genau. Genau. Okay, aber das heißt, ihr nutzt hier einfach sehr, sehr viel Automatisierung, die hier reinspielt, künstliche Intelligenz, um möglichst effizient zu sein, damit die Marge auch stimmt und so weiter und so fort, oder? Wie ist das nochmal ganz kurz, das mit dem Influencer-Thema, künstliche Intelligenz, Influencer, also baust du da oder experimentierst du damit wirklich so, hey, ich Bau hier oder ich habe auf Instagram hier jemand, also der das macht.
Ja, wir hatten es am Anfang, dass wir wirklich gesagt haben, so, das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wobei wir aber sagen müssen, für uns ist das große Thema, was machen die sozialen Medien? Wie, also es wird jetzt massiv eingeschränkt. Alles, was KI generiert ist, wird, also wir bezeichnen es sicher, es ist sicherlich ein Shadowban, aber wie wird die hundertprozentige Kennzeichnung garantiert? Thema wieder meiner Meinung nach Blockchain. Wo ist dieses Piece of Content zum ersten Mal entstanden? Wer ownt dieses Piece of Content wirklich? Gerade wir filmen jetzt den Podcast, jemand schneidet daraus ein Video, daraus schneidet wieder jemand ein Video und daraus macht jemand ein Meme. Mhm. So, wer war jetzt der Ursprungsgenerator dieses Piece of Content? Mhm. Du. Mhm. So, und wo verifizieren wir das, dass du das warst? So, und ich denke, das ist das größte Thema, ist heutzutage im Internet ist nicht Identitätsdiebstahl, sondern also geistiges Eigentum, mhm. Diebstahl. Mhm. Oder nicht Diebstahl, weil die Leute machen es ja gar nicht mal. So viele, Hoss und Hopf, glaube ich, haben ja gesagt, so klippt alles, was ihr findet, copiert so viel wie möglich und wir gibt machen daraus eine Challenge.
Genau.
Genau. Aber für den Endkonsumenten, der da sitzt und Doomscrolling betreibt alle 3 Sekunden, der kann gar nicht mehr sagen, so woher kam das Piece of Content. Und da wird es meiner Meinung nach super, super spannend sein. Ich denke, das wird auch ein großes Thema 2026, 2027 werden. Was machen die sozialen Medien, um dem gerecht zu werden? Also, weil es wird immer mehr KI-Content generiert. Und wie wird diese Kennzeichnungspflicht sein? Ich muss sagen, jetzt gerade steht in TikTok öfters mal KI-generierter Content, aber der ist vielleicht bei niedrigen, einstelligen Prozentzahl, wo das ist, aber bei so vielen Sachen eben nicht. Deswegen glaube ich, ist, bevor das Thema nicht geklärt ist, würde ich ungern das andere Thema größer aufbauschen, weil man nicht weiß, wann Schatten sie down. Mhm. Und ich muss auch sagen, also so, das ist so ein Thema, wo wir Regulierungen auch meiner Meinung nach brauchen. Also wo jetzt nicht nur, also da müssten alle zusammenarbeiten. Also eigentlich müsste es ein Roundtable geben, so von den Big Five sozialen Medien, so wie handhaben wir das, weil es sind ja alle plattformübergreifend, also muss man sagen, von Instagram über YouTube, über LinkedIn, über TikTok etc. Deswegen, das wird meiner Meinung nach eins der größten Themen und auch einer der größten Challenges, vor der wir stehen werden.
Aber ist nicht gelöst.
Und ich sehe auch gerade keine Möglichkeit, es zu lösen, also deswegen ist es da noch schwer einzuschätzen, aber ja, ich würde sagen, ich höre auch viele Stimmen in meinem Umfeld, die sagen, realer Menschen-Content ist viel, viel schöner und viel, viel besser und wichtiger für uns. Wobei ich halt aber auch sagen muss, es ist so, naja, also die KI wird immer besser und dieses, was ja junge Menschen leider immer öfters betreiben, ist ja wirklich dieser Dopaminschub und den wird die KI auch irgendwann immer besser verstehen und deswegen wird vielleicht auch der Content erfolgreicher werden, ne? Und dann sind ja auch die Diskussionen, wie ist es, also wird es in Zukunft so sein, dass wir KI-generierten Content von der KI anschauen lassen, die dann sagt, das ist der Content für dich. Also so, was sind die Kaskadeneffekte, die danach daraus entstehen? Das wird auch sehr, sehr spannend sein.
Aber du siehst effektiv momentan, erster großer Schub, große Welle ist die Automatisierung, die schlussendlich die KI mit reinspielt etc.
Das ist für mich das, was auch jedes Unternehmen machen sollte.
Ja, definitiv
bin also, ich. Also es ist sowas wie zum Beispiel einfachste Automatisierungen, E-Mail-Eingang. So, wenn eine Anfrage bei uns auf der Anfrage-E-Mail reinkommt, so schick die gleich weiter, lass die einmal analysieren und schreib mir das zusammen, dass es theoretisch ein Angebot sein könnte, aber dass ich einfach ein besseres Verständnis dafür habe. Oder Thema, ich denke mal, dass auch KI-Telefonieren ein Riesenthema wird, also wirklich, dass wir sagen...
Definitiv.
Also ich bin immer noch, da habe ich jetzt erst letztes Wochenende viel drüber diskutiert, wie ist es denn ein Thema Altersheime? Also, dass wir zum Beispiel sagen, ich stelle mir eine Zukunft vor, wo es ein KI-Unternehmen geben wird, das sagt, hey, hier sprichst du bitte 6-7 Stunden lang die Geschichte deiner Familie ein und wenn du das eingesprochen hast, dann kann deine Mutter oder also meine Oma kann dann auf dem Telefon, da ist nur Nummer 1, die kann nur angerufen werden und dann kann man mit der Stimme reden und dann sagt meine Oma Mai, damals in Sardinien 1972 und dann sagt die KI, ja, da waren wir im Hotel Rosalie, das war super schön, da war mein Opa, hat sich ja dann da einen Fuß gebrochen und wir haben die Spaghetti in dem und dem Laden immer gekauft. Und meine Oma kann eine Stunde lang eine Konversation führen, die sie vielleicht ansonsten nicht hätte. Und die würde einfach nur gerne ihre Geschichten wieder erzählen und dass sie jemand zuhört. Mhm. Und bevor dann die Enkel oder die Kinder das nächste Mal kommen, gibt es eine ChatGPT-Zusammenfassung. Hey, das hat deine Oma die Woche in dem Telefon erzählt. Gibt es besorgniserregende Sachen oder nicht? Hier ist dein Update und du bist perfekt vor. Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Völlig, ich weiß, was du meinst. Schlussendlich, ich höre schon die Leute wieder, die sagen, ja, aber weißt du, dann fehlt ja das Menschliche und dann sprichst du ja gar nicht mit dem Mensch und so weiter. Das ist auch die große Challenge, die große Herausforderung, die wir in der Gesellschaft haben, die du vorher auch angesprochen hast, oder? Dass ja, die KI bringt viel Neues, bringt aber komplett neue Veränderungen in der Gesellschaft per se.
Genau.
Und das ist natürlich dann die große Herausforderung, wie reagiert die Gesellschaft darauf? Und da haben wir keine Antwort drauf. Das ist halt, das werden wir sehen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Ich habe aber noch eine weitere Frage per se für dich, weil wir haben auch viele deutsche Kunden und ich frage mich, also mir ist jetzt permanent immer die Frage wieder gekommen in den letzten Minuten, warum oder wie siehst du denn den Standort Deutschland? Ich meine eben Gastro, das ist angesprochen. Du bist in einem Business drin, was nicht direkt mega margenstark ist, außer man macht es richtig, mit viel Automatisierung und Optimierungen etc., dann kann man auch ordentlich Geld damit verdienen. Dann bist du ein gutes Beispiel für. Warum Deutschland? Warum, wie siehst du Deutschland? Siehst du es auch eher, bist du so es geht wirklich alles den Bach runter oder bist du eher so der positive Mensch und sagst, nee, kommt schon gut?
Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gemischte Gefühle. Also vielleicht nochmal auf persönlicher Ebene ist es leider so, dass meine Familie relativ viel Krebsbetroffenheit war. Also mein Vater war mit 31 Krebs erkrankt, meine Mama mit 42, meine Schwester das erste Mal mit 27. Ich bin jetzt 35, fühlt sich jetzt Pokerspieler, Chancen war nicht so toll an. Und da ist einfach für mich ganz klar medizinische Versorgung. Also für mich ist, ich bezahle, also ich meine, man kann überall, also ich habe halt eine Holding-Konstruktion dahinter, also man kann überall die Steuerkonstruktionen fahren. Ich will aber auch Steuern bezahlen natürlich, aber natürlich in einer Steueroptimierung, ganz klar. Und mir ist es aber wichtig, dass wenn ich zum Arzt gehe, dass ich behandelt werde, dass ich auch auf dem optimalsten Stand der Technik sozusagen behandelt wird. Deswegen würde ich sagen, ja, Standort Deutschland, ganz klar für mich hohe Lebensqualität und einfach auch hohe Sicherheit. Also das ist mir schon ganz besonders wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sagt, so habe ich hier die besten Businesschancen, habe ich hier die beste Zusammenkunft von Menschen, die mich weiterbringen im Leben. Ich meine, am Ende vom Tag haben wir alle nur ein Leben. So, wir müssen selber entscheiden, wie setzen wir diese 86.400 Sekunden jeden Tag ein und wo setzen wir die ein? Und ich glaube, da ist es so, man hadert oft mit sich selber, dass man sagt, so wäre es vielleicht woanders besser. Ich muss für meinen Teil sagen, ich bin super glücklich in Deutschland. Ich habe meine Firma in Prien am Chiemsee. Ich wohne in der Seestraße, ich fahre 3 Minuten zum See runter, bin 10 Minuten später, wenn wir das Boot schnell abdecken, auf dem See draußen und lasse meine Seele baumeln. Das ist für mich das höchste Lebensgefühl, das ich haben kann. Wiederum auf der anderen Seite kann ich in einer halben Stunde meine Schwester besuchen, meine Familie besuchen, kann mich auch einfach um meine Familie dann mal kümmern. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht, das ist nur meine Meinung, ich würde nicht lieber in Dubai in irgendeinem Hochhaus anonymisiert leben mit irgendwelchen Krypto-Tradern, die sagen, das ist the next big Hype. Sondern ich mag da auch ganz schön geerdet zu sein. Politisch gesehen, Deutschland eigenes Thema, würde ich gar nicht vertiefen.
Nee, verstehe ich. Gut, du hast ja auch das Leben so auch erschafft, oder? Du hast hart dafür gearbeitet, du hast dir dieses Umfeld auch gebaut, das können natürlich nicht viele, oder? Das ist nicht jeder kann das, also können schon, wollen nicht oder zu faul, was auch immer, oder? Aber anderes Thema. Aber was müsste aus deiner Sicht in Deutschland passieren, dass das wirklich auch unternehmerisch, dass es wirklich sagt, oh, ist schon, jetzt ist wieder geil, jetzt macht es wieder Spaß hier, Deutschland wieder auf dem aufsteigenden Asten und so weiter.
Schulbildung muss ganz klar früh angefangen werden. Also meiner Meinung nach müssten wir mit, wenn wir mit 16 Jahren in der Schule sind, nicht den Satz des Pythagoras lernen, sondern eher schauen, wie geben wir eine Steuererklärung ab, was ist das reale Leben eigentlich? Also ich finde es auch schade, dass man sich von der vierten auf die fünften Klasse in Deutschland wieder entschieden. Gehst du auf die Realschule, auf die Wirtschaftsschule, auf die Hauptschule oder aufs Gymnasium? Also ich würde jetzt retroperspektivisch, wenn ich mir das anschauen müsste, wüsste ich nicht, dass der Sebastian damals heute der Sebastian wird, der Unternehmer ist. Also so hätte ich mich damals gar nicht gesehen. Und deswegen würde ich lieber, dass man länger gemeinsam in der Schule ist und dann erst später seine Spezialität sozusagen wählt. Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht wenn man eben 16 ist und dann so schon mal auch so die ersten Lebenserfahrungen gesammelt hat. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Und Thema Nummer zwei ist natürlich, ist immer so, wir müssen Experten und Leute, die Lust haben, was zu bewegen, was zu machen, da müssen wir fördern. Also ich hatte ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte vor, also wirklich aus einem persönlichen Ding, was jetzt vor kurzem passiert ist, vor 2 Monaten hat sich Prien Partner, das ist bei uns so eine Frühstückszusammenkunft von Gewerbetreibenden. Und jetzt bin ich seit 5,5 Jahren in Prien und würde sagen, wir sind von damals einem, was haben wir im ersten Jahr gehabt, wahrscheinlich 200.000 Euro Umsatz zu mehreren vielen Millionen gegangen. Und es hat sich kein einziger in der Gemeinde vorgestellt. Niemand. Also ich habe nichts. Braucht ihr vielleicht Elektroparkplätze? Sollen wir euch vielleicht die Wand neu außen anstreichen? Oder was auch immer. So, wie können wir euch vielleicht pushen? Ne? Weil wenn wir beide Unternehmer sind und sagen, wenn sich ein Kunde innerhalb von 5 Jahren von, der kauft nicht einmal, sondern der kauft 783 Mal und macht mir einen geilen Umsatz, wir bezahlen ja Gewerbesteuer, dann rufe ich irgendwann an oder schicke dem, hey, vielen Dank für deine 784. Order. Du kriegst jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Order einfach umsonst oder eine persönliche Notiz von uns rein oder was auch immer. Zero passiert da in Deutschland. Also das muss ich sagen, ist sehr, sehr schade, dass das nicht einfach so, dass es nicht heißt, wie können wir dich unterstützen oder wie können wir euch unterstützen. Ich meine, ich und mein Geschäftspartner haben angefangen, jetzt haben wir 24 Angestellte. Also wir haben 24 Arbeitsplätze geschaffen, die jeden Tag zu uns kommen und bei uns arbeiten. Und das ist halt, wo ich halt sage, das finde ich schon, da fühle ich mich schon sehr alleine gelassen, und das muss ich definitiv ändern. Mhm. Und dann natürlich auch sowas wie, klar, in der Gastronomie wird auch viel unter der Hand verdient, das wissen wir alle, also aber es sollte ein System geschaffen werden, dass Gastronomie richtig abgerechnet wird, dass das gefördert wird, damit, ich meine, wir hatten vorher gesprochen, dass wir zufällig morgen Abend die gleiche Reservierung in einem Restaurant hatten. Ja, wir gehen abends zum Essen. Das ist das, wo wir socialisen. Das ist das, wo wir vielleicht sagen, wir haben unser erstes Date, wir haben unsere erste, viele Leute verloben sich in einem Restaurant. Also da werden Emotionen geschaffen, da werden, viele Leute lernen sich da ja auch kennen oder auch einen Arbeitsplatz. Und da, so wenn das alles wegsterben würde, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, in dieser Branche tätig zu sein, dann ist das schon wahnsinnig schade. Also, weil das ist ja was, wo wir als Menschen auch brauchen.
Wo bin ich bei dir? So als abschließende Frage, ich habe ja auch so damit begonnen, was ist der größere Hype? Ist es ja Bitcoin, ist es die Kryptowährung, ist es die künstliche Intelligenz? Du bist in beiden ja Branchen extrem gut zu Hause. Ja. Wie würdest du die Frage beantworten?
Ich bin Pokerspieler, Bitcoin hat eine realistische Chance auf über 1 Million zu gehen. Ich würde sagen, das ist 10-20% Chance, dass das in den nächsten Jahren passiert. Von dem her, go for it. Investe rein aus Investmentperspektive. Einfach ein Zahlenspiel. Muss man machen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich sage, sehe Bitcoin als Vehikel für Freiheit und nicht als reines so, ich mach's jetzt auch nochmal, sondern setze ich wirklich damit auseinander und sag, was ist es, warum wurde es erfunden, was gibt es dir eigentlich, so was könnte damit einherkommen, so wie verändert sich unsere Welt gelddynamisch, versuch Geldpolitik ein bisschen zu verstehen, schau dir vielleicht vom Flo Köstler oder Marc Friedrich die YouTube-Videos an, wenn Interviews geführt werden, man muss sie für sich selber differenzieren, was ist wo man sagt, das ist jetzt nichts für mich, aber dass man sich immer was mitnimmt. Und ich denke, da ist Bitcoin so ein Eye-Opener, um mal in diese ganze Bubble einfach einzutauchen. Von dem her sage ich, essentiell für jeden Menschen, meiner Meinung nach. Und Thema KI. Es wird so wichtig werden, es wird so krass werden, es wird so schnell werden. Also jeder sollte sich damit auseinandersetzen und auch versuchen, es richtig zu benutzen. Also nicht nur hey, was esse ich heute Abend in ChatGPT eingeben, sondern sich wirklich mal, wie baue ich, also ich denke, das ist ein wahnsinnig geiler, wenn jemand, weil du noch vorher gesagt hast, da würde ich gerne noch mal kurz einhaken, weil du vorher gesagt hattest, naja, sind jetzt nicht alle so motiviert oder haben so viel Energie. Ich war unmotiviert, so, ich hatte wenig Energie. Work ethic is a taught behavior, so. Also ich habe mir Gary Vaynerchuk, habe ich mir 100 Mal das gleiche Video angehört, einfach nur, wo er gesagt hat, go for it, do it, so. Du musst irgendwo anfangen, so. Keiner hilft dir. Die Welt da draußen ist nicht dafür da, dass sie sagt, oh Mensch, wir warten auf dich, komm her, und jetzt bist du erfolgreich, so. Das sind viele harte Nächte und da ist es ganz klar so, jeder kann durch KI das schaffen im Leben, was er will. Und wenn mir einer sagt, es geht nicht, dann schau dir in YouTube den Held der Steine an. Das ist ein junger Herr, der redet über Lego-Steine und wie er in seine Legos zusammenbaut. Der hat über 500.000 Follower und redet nur über sein Hobby und sitzt in einem 20 Quadratmeter Laden in Frankfurt. Und wenn du mir erzählst, dein Hobby kann nicht Erfolg haben im Internet oder du kannst keinen Erfolg haben, dann glaube ich das nicht.
Ich hatte mal jemand, der hat sich bei uns zum Erstgespräch gemeldet, ohne jetzt hier ihn irgendwie groß zu erwähnen im Detail. Und dachte, ja, ich mache auch ein bisschen YouTube. So, und ich, ah, okay, cool. Ja, was machst du? Ja, ich habe da so einen Kanal und so. Ja, wie viele Follower hast du? Ja, so 1,5 Millionen. Ich so,
wow.
Was ist dein Hobby? Ja, ist so mein Hobby. Und so, ich so, what?
Come on. Hätte der finanzielle Bildung gehabt?
Und das ist wirklich, das ist ein Hobby für ihn. Und ja, wie du sagst, klar, das heißt nicht, dass er damit, weiß ich, wie viel Geld verdient. Ja, das ist wieder ein anderes Thema, oder? Aber wie du sagst, jeder kann in der heutigen Zeit kannst du mit jedem Skill, mit jedem Interesse, was du hast, kannst du irgendetwas bewegen in diesem Leben.
Ganz genau.
Und du sagst ja auch, künstliche Intelligenz unterstützt dich da, mit Homepage bauen, weiß ich was, genau. Wenn du eine Frage hast, alles, ja. Oder? Und das ist so ein bisschen die Quintessenz, die ich jetzt hier auch rausnehme. Ja. Mega, mega cool.
Ansonsten denke ich, also die größere Veränderung, wo wir es in unserem realen Leben mehr merken, wird Robotics sein. Also das, glaube ich, wird schon nochmal, vielleicht sehen wir uns.
Das wird wild.
Das ist genau, vielleicht sehen wir uns in 3-4 Jahren, wo wir dann sagen, da machen wir dann nochmal einen Podcast zu KI und Robotics. Aber ich denke, wenn das wirklich an Geschwindigkeit gewinnt und auch in unserem realen Leben Teil hat, das ist das, wo wir wirklich sagen, das ist die Revolution. Voll. Und dann war KI ganz nett.
Voll.
Genau,
voll.
Von dem
also her. Das ist ja genau das, was viele gar nicht checken bei Tesla, oder? Haben immer das Gefühl, das ist ein Auto. Nee, das ist eine KI-Bude, die halt einfach noch ein Auto baut.
Genau.
Oder? Und jetzt kommt noch ein Roboter dazu und dann kommt noch das dazu und dann kommt noch das dazu. Das checken einfach viele nicht.
Ganz genau.
Und ich natürlich, aber ich halt als Ingenieur, ich liebe das Zeugs, Robotik und all das Technikzeug.
Ganz genau. Und das wird auch so, da ist... Das wird the big bubble werden,
mega,
vielleicht.
Mega, also. Mega. Ja, aber mal schauen. Ja, werden es gar nicht 3 Jahre.
Ja, wer weiß.
Keine Ahnung, wie schnell es geht. Hey Sebastian, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Wo kann man Merch bestellen? Wo findet man dich?
Bei uns bei MyMerch im Prien am Chiemsee. Unsere Website ist mymerch.design. Wir freuen uns über jede Anfrage. Wir versuchen auch, jede Anfrage so individuell zu betreuen wie möglich. Und sollte eure Anfrage noch so verrückt sein, wir finden irgendeinen Weg. Genau.
Sei es eine apfelgestützte Lecce-Garage, die irgendwo kombiniert wird mit keine Ahnung was.
So. Genau.
Alles kriegt ihr.
Wir kriegen alles.
Alles hin. Kriegt ihr. Hey Sebastian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, ihr lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das fandet. Ich mache ab und zu auch gerne mal ein bisschen längere Videos zu anderen Themen. Gerne mal Feedback dazu, ob euch das gefällt. Dann können wir auch in Zukunft mehr solche Videos auf unserem YouTube-Kanal produzieren. In diesem Sinne, nochmal vielen herzlichen Dank.
Ich sage danke für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal dann.
So machen wir es.
Tschüss zusammen.
Ciao.